Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. An die letzte Sendung denke ich nur mit Schaudern zurück, denn im dazugehörenden Bibeltext ging es um das Gericht Gottes, das er über die beiden Königshäuser des Südreiches Juda und des Nordreiches Israel kommen ließ. Als Vollstrecker hatte sich Gott den ehemaligen Hauptmann Jehu ausgesucht, der mit grausamer Hand die beiden Könige samt ihren Nachkommen auslöschte und selber König des Nordreiches wurde. Obwohl er in dieser Hinsicht ein Werkzeug in Gottes Hand war, so heißt das noch lange nicht, dass er auch ein Mann Gottes war und auch sonst nach dem Willen Gottes lebte. Ganz im Gegenteil. Über ihn heißt es im zweiten Buch der Könige, ziemlich am Schluss von Kapitel 10, er aber hielt nicht das Gesetz des Herrn, des Gottes Israels. Im Nordreich Israel war es fast schon zur Tradition geworden, die Sünde Jerobeams zu begehen. So wird im ersten und zweiten Buch der Könige die Verehrung von Götzen umschrieben. Denn Jerobeam, der erste König des Nordreiches, hatte zwei goldene Kälber aufstellen lassen, die als Gott Israels verehrt werden sollten. Unter König Ahab und seiner Frau Isebel kam auch noch die Verehrung des Götzen Baal hinzu. Im Südreich Juda unterdessen regierten im Lauf der Zeit mehrere Könige, die von der Bibel vorwiegend positiv beurteilt werden. Doch dann heiratete König Joram eine Frau aus dem Nordreich, und zwar niemand Geringeres als eine Tochter des umstrittenen Königspaares Ahab und Isebel. Und wie die Bibel berichtet, übt diese Frau schlechten Einfluss auf ihren Mann aus, so dass auch auf das Königshaus des Südreiches ein tiefer Schatten fällt. Nachdem Jehu, der ehemalige Hauptmann aus dem Nordreich, die Könige des Nord- und des Südreiches mitsamt ihren Nachkommen getötet und den Baalskult im Nordreich ausgelöscht hat, scheint der Weg frei für einen Neuanfang. Dem ist aber nicht so. Jehu selbst wird König des Nordreiches und denkt gar nicht daran, sein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Und im Südreich Juda lebt immer noch diese Frau aus dem Nordreich, die Tochter von Ahab und Isebel, die ihren Ehemann Joram und den gemeinsamen Sohn Ahasja zum Bösen verführt hat. Sie heißt Athalia und begegnet uns nun im zweiten Buch der Könige Kapitel 11 als eine ältere, alleinstehende und verbitterte Frau. In Vers 1 wird über sie berichtet: Als aber Athalia, Ahasjas Mutter, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte alle aus dem königlichen Geschlecht um. Solange ihr Sohn Ahasja noch lebte, war sie wahrscheinlich die hoch angesehene Königinmutter, die im Hintergrund die Fäden zog und ihren Sohn herumkommandierte. Vermutlich war sie genauso resolut wie ihre Mutter Isebel. Doch nach dem Tod ihres Sohnes würde nun wohl jemand aus der nächsten Generation die Herrschaft übernehmen. Der würde sie gewiss als Großmutter achten, aber nicht als heimliche Mitregentin. Doch genau das passte ihr gar nicht, und so sorgte sie dafür, dass ihre lieben Enkel und vielleicht noch andere Nachkommen aus der Verwandtschaftslinie des früheren Königs David recht früh ihr Leben aushauchten. Ja, letztendlich sehe ich in der blutrünstigen Athalia eine Person, die sich vom Teufel dafür benutzen ließ, die Nachkommenschaft Davids möglichst auszulöschen. Sicher ahnen Sie schon, warum ich plötzlich von David rede, dessen Königsherrschaft zu diesem Zeitpunkt schon seit etwa 120 Jahren in der Vergangenheit liegt. Nun, es geht mir darum, dass aus der Linie Davids eines Tages der Messias, der Erlöser Jesus Christus, hervorgehen soll. Und weil der Teufel dies mit aller Macht verhindern will, kommt es eben im Laufe der Geschichte zu einem skurrilen Vorkommnis wie diesem, dass eine ehrwürdige Königinmutter zu einer mordenden Großmutter wird. Dumm nur, wenn man den Überblick über die genaue Zahl der Enkelkinder verloren hat. In unserem Bibeltext wird ab Vers 2 berichtet: Aber Josheba, die Tochter des Königs Joram, Ahasjas Schwester, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer und verbarg ihn vor Athalia, so daß er nicht getötet wurde. Und er war bei Josheba versteckt im Hause des Herrn 6 Jahre lang. Athalia aber war Königin über das Land. Athalia macht also auf ihre alten Tage noch richtig Karriere. Nach ihrem Ehemann Joram und ihrem Sohn Ahasja übernimmt sie als erste Königin die Regierungsgeschäfte über das Südreich Juda. Ihr kleiner Enkel Joasch wächst unterdessen bei seiner Tante Josheba auf. Die ist, so kann man es im 2. Buch der Chronik nachlesen, mit dem Priester Jojada verheiratet. Das erklärt, warum es in unserem Bibeltext heißt, Joasch wurde versteckt im Hause des Herrn 6 Jahre lang. Das heißt, er wächst in Jerusalem im Tempelbezirk auf, ohne dass seine Großmutter Athalia etwas davon mitbekommt. Vers 4. Im 7. Jahr aber sandte Jojada hin und nahm die Hauptleute über 100 von der Garde und der Leibwache und ließ sie zu sich ins Haus des Herrn kommen und schloss einen Bund mit ihnen und nahm einen Eid von ihnen im Hause des Herrn und zeigte ihnen den Sohn des Königs. Man merkt schon, jetzt wird es richtig spannend. Der Priester Jojada ruft eines Tages die Befehlshaber der Streitkräfte zu sich und eröffnet ihnen, König Ahasja, der vorige König des Südreiches, hat einen Sohn, der nicht getötet wurde und der eigentlich der rechtmäßige Thronfolger ist. Darf ich vorstellen, das ist mein Neffe Joasch. Im ersten Moment sind die versammelten Herrschaften so überrascht, dass sie kaum noch den Mund zubekommen. Aber dann, so stelle ich es mir jedenfalls vor, gewinnen Freude und Zuversicht die Oberhand. Freude darüber, dass das Haus Davids, wie die Verwandtschaftslinie Davids oft bezeichnet wird, doch noch nicht erloschen ist. Und Zuversicht, dass die Prophezeiungen im Blick auf die Nachkommenschaft Davids doch in Erfüllung gehen werden. Außerdem ist Königin Athalia, die ja nur durch ein Blutbad an die Macht kommen konnte, gewiss keine beliebte Regentin. Aber was hat der Priester Jojada, der die Befehlshaber der Streitkräfte zu sich gerufen hat, nun genau vor? Sein Neffe Joasch ist zwar der rechtmäßige Thronanwärter, aber noch ein kleiner Junge. Ab Vers 5 wird berichtet, und der Priester Jojada gebot ihnen, das ist es, was ihr tun sollt. Ein Drittel von euch, die ihr am Sabbat antretet, sollt Wache halten im Hause des Königs, und ein Drittel soll Wache halten am Tor Sur und ein Drittel am Tor hinter dem Haus der Leibwache. So sollt ihr Wache halten rings um das Haus. Aber 2 Abteilungen von euch, die am Sabbat abtreten, sollen Wache halten im Haus des Herrn um den König her. Gemeint ist der kleine Joasch. Und ihr sollt euch rings um den König stellen, jeder mit seiner Waffe in der Hand, und wer hereinkommt zwischen die Reihen, der soll sterben. Und ihr sollt um den König sein, wenn er aus- und eingeht. Und die Hauptleute über 100 taten alles, was ihnen der Priester Jojada geboten hatte, und nahmen zu sich ihre Männer, die am Sabbat antraten, mit denen, die am Sabbat abtraten, und kamen zu dem Priester Jojada. Die Männer, die am Sabbat antraten, mit denen, die am Sabbat abtraten, also eine doppelte Streitmacht ist dafür zuständig, Joasch zu bewachen. Denn sobald Königin Athalia etwas von seiner Existenz erfahren sollte, würde sie sicher alles daran setzen, den jungen Thronanwärter umbringen zu lassen. Weiter ab Vers 10. Und der Priester gab den Hauptleuten die Spieße und Schilde, die dem König David gehört hatten und in dem Hause des Herrn waren. Und die Leibwache stand, jeder mit seiner Waffe in der Hand, von der Seite des Tempels im Süden bis zur Seite im Norden, vor dem Altar und dem Tempel, rings um den König herum. Und Jojada ließ den Sohn des Königs hervortreten und setzte ihm die Krone auf und gab ihm die Ordnung, machte ihn zum König und salbte ihn. Und sie klatschten in die Hände und riefen, es lebe der König. Joasch zu beschützen und ihm zu seinem Recht zu verhelfen, das wird nun sozusagen zur nationalen und religiösen Pflicht. Die Krönungszeremonie macht das deutlich, aber auch die Tatsache, dass die Spieße und Schilde, die König David gehört hatten, wieder zum Einsatz kommen. Den Anwesenden geht es ganz bewusst darum, dass die Verwandtschaftslinie Davids erhalten bleibt. Nicht weit vom Tempel entfernt, auf dem Berg Zion, befindet sich jedoch der königliche Palast. Mag sein, dass Königin Athalia sich dort aufhält. Denn ziemlich schnell bekommt sie mit, dass irgendetwas Bedeutsames passiert sein muss. Ich lese weiter ab Vers 13. Und als Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herzulief, kam sie zum Volk in das Haus des Herrn und sah, und siehe, da stand der König, also der kleine Joasch, an der Säule, wie es Brauch war, und die Hauptleute und die Trompeten bei dem König. Und alles Volk des Landes war fröhlich und blies die Trompeten. Athalia aber zerriss ihre Kleider und rief, Aufruhr, Aufruhr! Aber der Priester Jojada gebot den Hauptleuten über 100, die über das Heer gesetzt waren, und sprach zu ihnen, führt sie zwischen den Reihen hinaus, und wer ihr folgt, der sterbe durch das Schwert. Denn der Priester hatte gesagt, sie sollte nicht im Hause des Herrn getötet werden. Und sie legten die Hände an Athalia, und sie ging hin den Weg, wo die Rosse zum Hause des Königs gehen, und wurde dort getötet. Soweit die Verse 13 bis 16. Athalia bekommt also keine Möglichkeit, sich vor irgendeinem Gericht zu verteidigen oder ins Exil zu gehen. Stattdessen wird mit ihr, noch bevor sie wieder den Palast erreichen kann, kurzer Prozess gemacht. Schließlich hatte sie sich ja auch selbst durch ein Blutbad an die Macht gebracht. Der Priester Jojada unterdessen will das Volk dazu bewegen, die besondere Situation für einen geistlichen Neuanfang zu nutzen. Die folgenden Verse machen deutlich, dass Athalia, die aus dem Nordreich Israel stammte und eine Tochter von Ahab und Isebel gewesen war, tatsächlich auch den Baalskult ins Südreich Juda gebracht hatte. Für das gewöhnliche Volk war das vermutlich gar kein Problem. Sie besuchten weiterhin den Tempel in Jerusalem, um dem Gott Israels die Ehre zu geben, und verehrten nebenbei auch den Götzen Baal. Aus meiner Sicht passiert heutzutage etwas ganz Ähnliches. An Jesus Christus zu glauben und nur dem wahren Gott zu dienen, gilt vielen als engstirnig und fundamentalistisch. Stattdessen werden verschiedene Religionen als gleichwertig betrachtet und ein bisschen Aberglaube nebenbei wird nicht als anstößig empfunden. Aus der Sicht der Bibel ist ein solches Verhalten jedoch fatal. In unserem Bibeltext wird ab Vers 17 geschildert, was der Priester Jojada unternimmt, um einen geistlichen Neuanfang anzustoßen. Dort ist zu lesen, und Jojada schloss einen Bund zwischen dem Herrn und dem König, gemeint ist der kleine Joasch, samt dem Volk, dass sie des Herrn Volk sein sollten, desgleichen auch zwischen dem König und dem Volk. Da ging alles Volk des Landes in das Haus Baals und brach seine Altäre ab, und sie zerschlugen alle seine Götzenbilder und töteten Mattan, den Priester Baals, vor den Altären. Der Priester Jojada aber bestellte die Wachen am Hause des Herrn und nahm die Hauptleute über 100 und die Garde und die Leibwache und alles Volk des Landes, und sie führten den König hinab vom Hause des Herrn und kamen durchs Tor der Leibwache zum Hause des Königs. Und er setzte sich auf den königlichen Thron, und alles Volk des Landes war fröhlich, aber die Stadt blieb still. Die Stadt blieb still. Diese Anmerkung ist wohl so zu verstehen, dass es in Jerusalem noch eine ganze Anzahl von Leuten gibt, die der getöteten Königin Athalia nachtrauern und die den neuen König Joasch keineswegs bejubeln wollen. Die zweite Hälfte von Vers 20 und der erste Vers des nächsten Kapitels bilden eine Art Zusammenfassung und zugleich eine Überleitung. Es wird dort berichtet, Athalia aber töteten sie mit dem Schwert bei des Königs Hause, und Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde. Nun wäre es sicher interessant zu wissen, wie Joasch die Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht hat, bis er die ersten Entscheidungen als König über das Südreich Juda eigenständig treffen konnte. Doch schon ab Vers 2 begegnet uns Joasch als erwachsener Mann über den im Rückblick berichtet wird. Im 7. Jahr Jehus im Nordreich Israel wurde Joasch König über das Südreich und regierte 40 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja aus Beersheba. Und Joasch tat, was recht war und dem Herrn wohlgefiel, solange ihn der Priester Jojada lehrte. Nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Joasch wird in diesen Versen mit gewissen Einschränkungen als ein guter König beurteilt. Sein Onkel, der Priester Jojada, übte offenbar einen positiven Einfluss auf ihn aus. Angekreidet wird dem König jedoch, dass er nicht entschlossen genug gegen die Opferhöhen vorgeht. Seitdem es in Jerusalem einen Tempel gibt, haben sie eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. Zumal sie von manchen Leuten nach wie vor dazu missbraucht werden, fremde Gottheiten zu verehren. Im Ganzen betrachtet erlebt das Volk unter König Joasch aber eine Zeit der geistlichen Erneuerung. Restlos alle Menschen werden davon jedoch nicht erfasst. So etwas hat es im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben, auch im Christentum. Gar nicht so selten ist es zu sogenannten Erweckungen gekommen, die das geistliche Leben der Menschen in bestimmten Regionen von Grund auf erneuert haben. Aber 100% der Menschen dürften es wohl nur selten gewesen sein, die sich entschlossen haben, Jesus nachzufolgen. Zurück zum zweiten Buch der Könige und dem, was König Joasch nun erlebt. Der Tempel, der zu Salomos Zeiten errichtet wurde, zeigt inzwischen einige schadhafte Stellen, die unbedingt repariert werden müssen. Zwar verfügen die Priester über Einnahmen, die auch die Reparaturkosten abdecken sollen, aber es fehlt an der richtigen Koordination. Denn zum einen bekommen die Priester Geld für bestimmte Dienste, die sie geleistet haben. Auch durch die Tempelsteuer kommt einiges zusammen. Außerdem lösen viele Leute ihre Erstgeburten durch eine Geldsumme ab oder geben freiwillig eine Spende. Es gibt also verschiedene Einnahmequellen. Aber wenn jeder nach Gutdünken entscheiden kann, wie viel davon in die Reparaturarbeiten fließen soll und wer sich um welche Schäden kümmert, dann kann aus der ganzen Sache eigentlich nichts werden. Deshalb schlägt König Joasch vor, eine zentrale Kasse einzurichten und dann zu entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Ab Vers 5 wird zuerst geschildert, was sich vor dem Inkrafttreten dieser Regelung zugetragen hat. Und Joasch sprach zu den Priestern: Alles für das Heiligtum bestimmte Geld, das in das Haus des Herrn gebracht wird, Geld, wie es gang und gäbe ist, nämlich das Geld, das jedermann gibt, wie er geschätzt wird, und alles Geld, das jedermann aus freiem Herzen opfert, dass er's in das Haus des Herrn bringe, das sollen die Priester zu sich nehmen, jeder von seinem Bekannten. Davon sollen sie ausbessern, was baufällig ist am Hause, wo sie finden, dass es baufällig ist. Als aber die Priester bis ins 23. Jahr des Königs Joasch nicht ausgebessert hatten, was baufällig war am Hause, rief der König Joasch den Priester Jojada samt den Priestern und sprach zu ihnen: Warum bessert ihr nicht aus, was baufällig ist am Hause? Darum sollt ihr nun nicht mehr das Geld an euch nehmen, jeder von seinen Bekannten, sondern sollt's geben, und zwar in eine gemeinsame Kasse, zur Ausbesserung für das, was baufällig ist am Hause. Und die Priester willigten ein, dass sie vom Volk kein Geld mehr nehmen sollten, aber auch das Baufällige am Hause nicht mehr auszubessern brauchten. Da nahm der Priester Jojada eine Lade und bohrte oben ein Loch hinein und stellte sie auf zur rechten Hand neben dem Altar, wo man in das Haus des Herrn geht. Und die Priester, die an der Schwelle wachten, taten alles Geld hinein, das zu dem Hause des Herrn gebracht wurde. Wenn sie dann sahen, dass viel Geld in der Lade war, kam der Schreiber des Königs mit dem hohen Priester herauf, und sie zählten das Geld, das sich in dem Hause des Herrn vorfand, und banden es zusammen. Und man übergab das Geld, abgezählt, den Werkmeistern, die bestellt waren für das Haus des Herrn, und sie gaben es aus an die Zimmerleute und Bauleute, die am Hause des Herrn arbeiteten, nämlich an die Maurer und Steinmetzen und an die, die Holz und gehauene Steine kaufen sollten, dass das Baufällige am Hause des Herrn ausgebessert werde, und für alles, was Not war, um am Hause auszubessern. Doch ließ man nicht machen silberne Schalen, Messer, Becken, Trompeten, auch kein goldenes oder silbernes Gerät im Hause des Herrn von dem Geld, das zu des Herrn Haus gebracht wurde, sondern man gab's den Arbeitern, dass sie damit das Baufällige am Hause des Herrn ausbesserten. Auch brauchten die Männer nicht Rechnung zu legen, denen man das Geld übergab, dass sie es den Arbeitern gäben, sondern sie handelten auf Treu und Glauben. Aber das Geld von Schuldopfern und Sündopfern kam nicht für das Haus des Herrn ein, denn es gehörte den Priestern. Soweit die Verse 5 bis 17. Ich habe den Eindruck, dass wir uns heute noch einiges von König Joasch und seiner Gemeinschaftskasse abgucken können. Egal, ob eine solche Kasse im Hauskreis aufgestellt wird, um beispielsweise ein Missionswerk zu unterstützen, oder in der Gemeinde. Eine solche Kasse wirkt wie ein Appell an jeden, sich nach Kräften an der gemeinsamen Aufgabe zu beteiligen. Was jemand gegeben hat, hat er gegeben, und er kann es nicht einfach wieder zurückholen, weil er plötzlich seine Meinung geändert hat. Des Weiteren fällt die Entscheidung, wofür das gesammelte Geld ausgegeben werden soll, nicht durch einen Einzelnen, sondern gemeinsam. Das ist außerordentlich sinnvoll, denn trotz bester Absichten kann der eine oder andere schon mal auf ziemlich verrückte Ideen kommen. Tja, und letztlich wird die gemeinsame Kasse auch vor unbefugtem Zugriff geschützt. In die Kasse, die Joasch aufstellen ließ, konnte man etwas hineinwerfen, aber nicht ohne weiteres etwas herausnehmen. Und wenn sie voll war, zählten der Schreiber des Königs und der Hohepriester gemeinsam das Geld, so dass es zu keinen Unregelmäßigkeiten kommen konnte. Die einzelnen Punkte, die ich eben aufgezählt habe, lassen sich in abgewandelter Form natürlich auch auf größere Geldsummen anwenden, die auf einem Bankkonto liegen und die die gesamte Arbeit einer christlichen Gemeinde oder eines Missionswerkes sicherstellen. Zur Ehre Gottes sollten wir alles dafür tun, dass solches Geld nicht irgendwo versickert oder für falsche Zwecke ausgegeben wird. Wir erreichen nun den letzten Abschnitt von Kapitel 12, und der knüpft an dem, was bereits am Schluss von Kapitel 10 angesprochen wurde. In Bezug auf das Nordreich Israel war dort zu lesen: Zur selben Zeit fing der Herr an, Stücke von Israel abzutrennen. Denn Hasael, der König von Aram, schlug sie im ganzen Gebiet Israels, vom Jordan gegen der Sonne Aufgang, das ganze Land Gilead, die Gaditer, Rubeniter und Manassiter, von Aroer an, das am Arnon liegt, Gilead und Baschan. Das heißt, ein riesiges Gebiet der Israeliten östlich des Jordans wurde von den Aramäern eingenommen. Und jetzt gerät auch das Südreich Juda in Bedrängnis. In unserem Bibeltext wird ab Vers 18 berichtet: Zu der Zeit zog Hasael, der König von Aram, herauf und kämpfte gegen Gat und eroberte es. Und als Hasael sich wandte, um gegen Jerusalem hinaufzuziehen, nahm Joasch, der König von Juda, alle heiligen Gaben, die seine Väter Josaphat, Joram und Ahasja, die Könige von Juda, geheiligt hatten, und was er selbst geheiligt hatte. Dazu alles Gold, das man fand im Schatz des Hauses des Herrn und im Hause des Königs, und schickte es Hasael, dem König von Aram. Da zog er von Jerusalem ab. Was Joasch alles unternimmt, um sich die Aramäer vom Hals zu halten, muss man wohl als Verzweiflungstat bezeichnen. Der Tempelschatz und besondere Gaben, die das Erbe der Väter darstellen, müssen weggegeben werden, um eine Belagerung der Stadt Jerusalem zu verhindern. Was aus den Bemühungen von König Joasch wird, das ganze Volk zu einem geistlichen Neuanfang zu bewegen, darüber wird zu sprechen sein, wenn wir das zweite Buch der Chronik erreichen. Denn dort gibt es weitere, ausführlichere Informationen zu diesem Thema. In unserem Bibeltext dagegen endet die Berichterstattung über König Joasch sehr formal, wie wir es bereits gewohnt sind. Hier nun aus Kapitel 12 die restlichen Verse 20 bis 22. Was aber mehr von Joasch zu sagen ist und alles, was er getan hat, Das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und seine Großen empörten sich und machten eine Verschwörung und erschlugen ihn im Haus des Millo, wo man hinabgeht nach Silla. Josacha, der Sohn Schimats, und Josabat, der Sohn Schomers, seine Großen, schlugen ihn tot. Und man begrub ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Amazia wurde König an seiner Stadt. Während die Könige im Nordreich Israel schon immer ziemlich gefährlich lebten und vor ihren Mitmenschen auf der Hut sein mussten, konnten die meisten Könige des Südreichs Juda vergleichsweise friedlich ihr Leben beschließen. Doch Joasch eröffnet nun eine Reihe von Königen, die durch eine Verschwörung umkommen, obwohl er und sein Sohn Amazia zu den guten Königen gehören. So viel für diesmal. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge aus der Reihe Durch die Bibel wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.